SWR 1 Barbara Scherers Musikkosmos. Ein Podcast von SWR 1 Baden-Württemberg.
Ich bin nur ein Bauer. Ich weiß nicht, wie man das macht, zu so vielen Menschen sprechen. Aber ihr habt hier der ganzen Welt etwas bewiesen, dass eine 500.000 junge Menschen zusammenkommen können für 3 Tage mit Musik und Spaß und tatsächlich nur Spaß und Musik haben. Gott segne euch dafür. Der Mann, der so ein bisschen aussieht wie ein freundlicher Buchhalter mit seiner dicken Brille, geht beim Woodstock Festival auf die Bühne. Es ist Max Jasker, Milchproduzent. Ihm gehört das Land, auf dem Woodstock stattfindet. Der stille Held. Denn ohne Gelände kein Festival. Dass Jasker sich für Spaß und nur Spaß bedankt, hat einen sehr ernsten Hintergrund. 6 Tage vor dem Festival, auf der anderen Seite des Kontinents in Los Angeles, kommt es zu einer schrecklichen Bluttat. Der Berufskriminelle Charles Manson überfällt zusammen mit Mitgliedern seiner Hippie-Kommune Sharon Tate, die hochschwangere Frau von Roman Polanski, und ihre Freunde zu Hause. Manson und seine Leute ermorden Sharon Tate, das ungeborene Kind und ihre Freunde grausam. Die USA sind unter Schock. Was machen Hippies dann erst, wenn sie zu Zehntausenden sind? Aber die Woodstock-Hippies sind echte Hippies. Love and Peace. An diesem 17. August 69 legt ein unbekannter Sänger und ehemaliger Klempner namens Joe Cocker einen legendären Auftritt bei Woodstock hin. Zu diesem Zeitpunkt ist schon klar, das Festival ist ein Erfolg, aber die Organisation ist lausig. Der Zeitplan pulverisiert sich schon am ersten Tag, weil es lange und heftig regnet. Verkehrskonzept gibt's nicht. 150.000 Autos verstopfen die Straßen und werden einfach stehen gelassen. Auf der Straße, auf den Feldern. Die Musiker stehen entweder selbst im Stau oder müssen per Heli eingeflogen werden. Kartenkontrolle, Kassen, Zäune, abgeschafft. 500.000 Menschen sind da, mit so vielen hat keiner gerechnet. Die sind auch noch hungrig. Mist. Essen? Oh, haben wir vergessen. Und trotzdem, es ist eine gigantische Kulisse, ein legendäres Festival, das Rock-Happening, das in die Geschichte eingeht. Spirit of Woodstock, ein musikalischer Ausnahmezustand, wird Kult. Warum? Genau das versuche ich heute zu ergründen auf meiner Reise durch den Musikkosmos. Und ob wir nicht vielleicht Woodstock ein bisschen verklären. War das wirklich alles so toll? Und was war Backstage los? Herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Wir fliegen heute mit dem Heli. Der gehört zu Woodstock einfach dazu. Also anschnallen, es geht sofort los. Schauen wir uns doch die Zeit an. Die Zeit von Woodstock in den USA. SWR1 Musikprofessor Markus Kleiner.
Die Jugend war nicht mehr einverstanden mit der Kriegstreiberei der USA. Es gab unglaublich viele Kritiker des Vietnamkrieges. Die Jugend hat versucht, dieses sehr enge Korsett von Moral, von Religion, von Leistungsethik, von den Werten der traditionellen amerikanischen Gesellschaft zu verändern, selbstbestimmt zu verändern, einen Weg zu finden, damit die Jugend zu einem Sprachrohr und zu einem Motor für Veränderungen der Gesellschaft werden konnte.
In den ausgehenden 60ern haben die Hippies ihre besten Zeiten hinter sich. Aber die Jugend ist in Bewegung. Die Antibabypille ist auf dem Markt. Freie Liebe, das sind nicht mehr nur leere Worte. Die gesellschaftlichen Normen geraten ins Wanken. Wer keine Drogen nimmt, gehört nicht dazu. Marihuana, aber auch LSD, Mescalin, die wirklich harten Halluzinogene, werden konsumiert. Und über die Folgen denkt keiner nach. Hair. Easy Rider, Woodstock. Woodstock ist das letzte Aufflackern der Hippie-Bewegung. Ihr ist die Kraft ausgegangen. Ihren Traum haben die Hippies aber noch nicht aufgegeben. Und Woodstock ist der Playground. Warum Woodstock? Woodstock bei New York, das ist das Worpswede von Amerika, also eine Künstlerkolonie, schon seit 1900. Bob Dylan lebt dort seit Mitte der 60er Jahre und hat einige Musiker nach Woodstock gelockt. Janis Joplin und John Sebastian von The Loving Spoonful. Als Dylan und die Bürger von Woodstock allerdings erfahren, dass ein Festival mit 200.000 Besuchern geplant ist, verhindern sie das in ihrer Stadt. In seiner Autobiografie erinnert sich Dylan: Früher einmal war der Ort ein ruhiges Refugium gewesen, jetzt nicht mehr. Zu allen Tag- und Nachtstunden brachen Idioten bei uns ein. Ein Freund hatte mir ein paar Colts gegeben. Ich hatte auch ein Winchester-Gewehr im Haus. Noch vor dem Festival flieht Dylan mit seiner Familie in die Ruhe von New York. Von da kommen die beiden Typen, die das Festival veranstalten. Artie Cornfield und Michael Lang. sind Rockmanager, Festivalpromoter und Musikproduzenten aus New York, wollen ein Studio in Woodstock aufmachen. Und dafür soll das Festival zwei Dinge tun, Werbung machen und Geld auftreiben. In Woodstock geht's also nicht, dann verlegen sie das Festival eben nach Wallkill. Das ist 65 Kilometer von Woodstock entfernt. Die Tickets sind halt schon gedruckt und da steht Woodstock drauf. Dann ist das eben so. Von einem Kunstfestival mit ein bisschen Musik ist die Rede, ein gefälliges Logo, Gitarrenhals mit einer Friedenstaube. Zu Beginn des Sommers sind allerdings unerwartet schon 80.000 Tickets verkauft. Und Wallkill bekommt kalte Füße. 3 Tage Peace and Music, ja, wenn dann die ganzen Hippies kommen, nee, also Wallkill zieht die Genehmigung zurück, einen Monat vor Festivalbeginn. Das Ganze droht zu scheitern. Da tritt Max Jeske auf den Plan. Der größte Milchproduzent in Sullivan County, circa 100 Kilometer von Woodstock entfernt. Jeske, vielleicht ein heimlicher Hippie? Im Gegenteil, er ist Republikaner und befürwortet den Vietnamkrieg. Trotzdem, er stellt sein Weideland zur Verfügung für $50.000. Das ist damals sehr viel Geld. Max Jeske ist auch ein freundlicher Mann. Im Gegensatz zu seinen Mitbürgern, die bei ihm Schilder aufstellen. Anwohner sagen Stopp Max Hippie Festival und kauft keine Milch. Nach dem Festival hat er Ladenverbot im örtlichen Supermarkt. Seine Nachbarn schneiden und verklagen ihn wegen Schäden der Konzertbesucher. Dabei ist seine eigene Farm am Ende nahezu zerstört. Mit nur 53 Jahren stirbt Jeske an einem Herzinfarkt. Der stille Held des Festivals. Rest in Peace. Joni Mitchell singt in ihrem Woodstock-Song sogar von Jeskers Farm.
I'm going on down to Jeskers Farm. I'm gonna join in a rock and roll.
Dabei ist Joni Mitchell selbst nie in Woodstock gewesen. Ihr Agent damals, David Gavin, rät ihr ab, weil er befürchtet, sie schafft dann ihren Auftritt im Fernsehen in der Dick Cavett Show nicht. Sie macht sich also einen gemütlichen Fernsehabend im Hotelzimmer. Crosby, Stills, Nash & Young treten am frühen Montagmorgen von 3 bis 4 Uhr, also in der Nacht, in Woodstock auf. Und sie schaffen es zur Dick Cavett Show, wo sie auf Joni Mitchell treffen. Ich bin mir sicher, da hat sie sich ganz schön geärgert, dass sie auf Gavin gehört hat. Oder vielleicht stimmt die andere Geschichte, die im Umlauf ist. James Taylor, damals noch unbekannt, aber mit Joni Mitchell befreundet. Er hat versprochen, sie nach Woodstock zu fahren. Aber dazu kommt's nicht. Bei einem schlimmen Motorradunfall bricht sich James Taylor beide Hände, kann monatelang nicht Gitarre spielen. So oder so, sie verpasst Woodstock und sie macht das Beste draus. Einen Song für Crosby, Stills, Nash & Young.
We are stars, we are
Und Matthew's Southern Comfort sind mit ihrer Version am erfolgreichsten.
Und ich träumte davon, wie die Bomberflotte am Himmel nach Feinden späht und sich dann über unserer Nation in Schmetterlinge verwandelt. Wir sind Sternenstaub. Wir sind rein und gut. Aber gefangen im Pakt mit dem Teufel. Und wir müssen unbedingt zurück in den Garten Eden.
We are stardust.
Joni Mitchell geht es Hunderttausenden. Sie sehen im Fernsehen die Bilder. Menschen, so weit das Auge reicht. Zufriedene Gesichter. Auch sehr entrückte Gesichter. Müde. Schlamm entwickelt eine neue Faszination. So ein bisschen kommt da schon das Gefühl hoch. Warum bin ich nicht dabei?
I think Woodstock was the peak.
Das war der Gipfel. So nah kamen wir der perfekten Hippie-Idee nie mehr. Enorme Menschenmassen mit einer enormen Fähigkeit, gemeinsam etwas anzupacken. Und ich möchte sagen, enorme Menschenmassen mit einer enormen Leidensfähigkeit ausgestattet, sodass sie widrige Umstände ertragen und hinnehmen und keiner ausrastet. Also die Straßen sind verstopft. Die Landesstraße 17B nach Bethel ist ein einziger Parkplatz. Nichts bewegt sich. 150.000 Autos einfach stehen gelassen, auf die Felder geschoben, als hätte jemand mit einem Salzstreuer einfach Autos verstreut. Die Leute kommen mit Autos, Motorrädern, manche auch mit dem Pferd oder zu Fuß. Neil Young erinnert sich. Wir haben gejubelt, als wir hörten, dass die Freeways verstopft sind.
We heard that the freeways were jammed. It was like a celebration. We jammed a freeway. We thought we jammed the freeway. Not Crosby, Stills and Nash, or not the Who, but everybody, our kind of people. There were enough of us to jam a freeway. That was a big deal. That's what that was. Woodstock let us know how many of us there were.
Das war groß. Das hat uns bewusst gemacht, wie viele wir waren. Genauso chaotisch wie die Zufahrt- und Parksituation ist die Zaunsituation. Der ist nämlich noch gar nicht fertig, als 4 Tage vor Beginn 25.000 Zuschauer kommen und sich auf der riesigen Wiese niederlassen. Die Masse Mensch kann nicht mehr bewegt werden. Notgedrungen wird das Festival kostenlos. Natürlich auch eine Katastrophe, die Versorgungssituation. 400.000 Menschen mindestens. Dafür gibt es 6 Popcornbuden und 8 Getränkestände. Am Ende des ersten Festivaltags ist das Wasser aus und das Essen auch. Die Hippies werden quasi auf Diät gesetzt. Was im Grunde gut ist, denn es gibt auch nur 2 Toilettenwagen. Drogen, die gibt's reichlich. Und fast alle Musiker und Besucher sind zumindest bekifft. Es gibt Sanitätszelte, vor allem um bei einem schlechten Drogentrip Hilfe zu leisten. Später schickt die Armee Zelte, Sanitäter und Equipment. Und alle absolvieren am Morgen Yoga, gemeinsam. Das ist nicht so wie heute, wo jedes Gemeindezentrum Yoga anbietet, das ist was völlig Neues. Die Kurse geben den Menschen das Gefühl, sie sind vereint im Yoga. Und das ist etwas, was ihre Eltern nie machen würden. Das macht Yoga umso attraktiver.
Good morning. What we have in mind is breakfast in bed for 400,000. We must be in heaven, man. There is always a little bit of heaven in a disaster area.
Und irgendwann gibt's Müsli für alle. Nie hat Müsli besser geschmeckt als in Woodstock. Die Künstler bekommen von diesem Problem nicht so viel mit, sie haben dafür andere. 45 Bands sind angekündigt, am Ende schaffen es 32 zum Festival. Richie Havens eröffnet, ungeplant, am Freitag das Festival. Sweetwater sind noch gar nicht da, die hätten anfangen sollen. Und keiner traut sich auf die Bühne. Er muss sein relativ schmales Repertoire ziehen und ziehen und ziehen. Und als er alle Songs durch hat und von der Bühne geht, schicken sie ihn nochmal raus. Er improvisiert das Spiritual Motherless Child und schmückt es mit Freedom aus, bis die nächste Band da ist. Freedom wird ein internationaler Hit.
Freedom, 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 freedom.
Eine Dreiviertelstunde kann sehr lang sein, wenn einem die Songs ausgehen. Ab da werden die Musiker mit Helikoptern eingeflogen. Auch Sängerin Melanie. Sie ist eine von nur 3 Solosängerinnen, die beim Festival auftreten. Sie ist noch nicht wirklich bekannt. Sie geht am Freitagabend 10 vor 11 auf die Bühne nach der Regenpause, wegen der Ravi Shankar abbrechen musste. Sie ist nicht bekifft und deshalb sehr aufgeregt. Das ist großes Kino.
There was Janis Joplin and Sly Stone was walking by. And
da waren Janis Joplin und Sly and the Family Stone. Sie haben mich in einem Heli zur Bühne geflogen. Ich saß noch nie vorher in einem Heli.
You go in the helicopter. I had been in a helicopter my life and I got in the helicopter and I went to the site and
ich ging als Unbekannte auf die Bühne und ging als Berühmtheit wieder runter.
An unknown person and I came off the stage a celebrity.
Damit bringt sie die Wirkung von Woodstock für viele Musiker auf den Punkt. Santana wird rückblickend sagen, Woodstock, das war Segen und Fluch.
Woodstock was a blessing and a curse.
Segen, weil Woodstock ihn und seine Band berühmt gemacht hat. Fluch, weil sie mit dem, was danach auf sie niedergeprasselt ist, gar nicht umgehen konnten.
Such a high profile attention.
Der Höhepunkt am ersten Tag ist Joan Baez. Sie ist im 6. Monat schwanger, geht nachts um 1 auf die Bühne, es regnet und gewittert gewaltig. Aber Woodstock hat schon da eine Aura. Baez ist sich dessen bewusst, bei einem historischen Moment, einem historischen Wochenende dabei zu sein.
I think I was aware that by that time it was already established as an historic moment, historic weekend, so I was proud.
Und darauf ist sie stolz. Sie ist vermutlich eine der wenigen, die klar genug ist, das zu begreifen. Sie beendet ihren Auftritt und den ersten Woodstock-Tag mit einer Hymne, die sie seither vermutlich bei jedem Konzert gespielt hat und bei der sich die Menschen in den Armen liegen. Wie in Woodstock.
We shall overcome. We shall overcome someday.
Dann öffnet der Himmel die Schleusen komplett. 3 Stunden lang, 120 mm Niederschlag, sagt irgendjemand, gehen runter. Und es ist nicht der letzte Regen an diesem Wochenende. Der zweite Tag? Chaotisch. Also für Woodstock völlig normal. Ungeplanter Auftritt, Country Joe McDonald soll erst am Sonntag mit seiner Band Fish auftreten, ist nur als Zuschauer da am Samstag, geht trotzdem auf die Bühne mit einer geliehenen Gitarre. Keiner hört ihm zu.
Da hat der Fuchs einen genialen Einfall. Er macht eine öffentliche Stimmprobe, schreit, gib mir ein F. Und da hat er die Menge und er spielt.
Gib mir ein F! F! Gib mir ein U!
U!
Gib mir ein C!
C!
Gib mir ein K!
A!
What's that spell?
Und als die Menge schwächelt, spricht er sie direkt nochmal an.
There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing.
Carlos Santana ist damals 22. Er kommt mit einem sehr frühen Heli und hat viel Zeit. Trifft Jerry Garcia von Grateful Dead. Die kennen sich aus San Francisco. Der offizielle Plan: Grateful Dead treten um Mitternacht auf und um eins Santana. Garcia bietet Santana Mescalin an. Es sind ja noch 12 Stunden bis zum Auftritt. Dann, die Organisatoren holen Santana früher auf die Bühne. Jetzt oder gar nicht. Also spielt er um 2 Uhr nachmittags. Aber das Halluzinogen entfaltet seine volle Wirkung. Er spielt wild und primitiv, so beschreibt er es selbst.
It just sounded really wild and primitive, you know. Of course I'm trying to like just keep my guitar in tune. So the guitar, instead of being like
seine Gitarre
like this,
windet was, sich wie eine Schlange. Like, er kann sie kaum like bändigen. Er konzentriert like sich, er ärgert sich, dass er im Programm nach vorne gezogen wurde, dass er LSD genommen hat. Da lernt er zu beten, dass er das durchsteht.
I mean, really, really pray.
Bei Jingo hört man es, wie die Gitarre sich windet und dreht. Canned Heat folgen. Sie gehen ohne ihren eigentlichen Gitarristen auf die Bühne. 2 Tage zuvor nämlich hat Henry Sunflower Westheim nach einem Streit mit dem Bassisten Larry Taylor die Band verlassen. Sie haben einen neuen Gitarristen. Sie haben nicht geprobt und deshalb will der Schlagzeuger jetzt gar nicht auftreten. Sie tun es dann doch und werden für ihren Auftritt während des Sonnenuntergangs vom Publikum beispiellos gefeiert. Beispiellos sogar bei Woodstock. Irgendwann sind dann auch Grateful Dead dran. Ja, was ist eigentlich mit dem Mescalin-Freund von Carlos Santana? Der geht erst um 10:30 auf die Bühne. Das Mescalin wirkt nicht mehr so, aber Jerry Garcia sagt selbst,
we played really awful at Woodstock. I mean,
wenn wir in Monterey beim Popfestival schon schlecht gespielt haben, dann war es in Woodstock eine Katastrophe. Kolossal schrecklich. Aber wir hatten jede Menge Spaß, dort rumzuhängen. Dann kommt Sly and the Family Stone und wieder öffnet der Himmel die Schleusen, es schüttet. Trotzdem legt Sly Stone einen seiner besten Auftritte hin, um 3:30 in der Nacht. Gleichzeitig Trouble in Paradise, hinter den Kulissen. The Who sind da, wollen aber nur gegen Vorkasse auftreten. Veranstalter Michael Lang ruft mitten in der Nacht seinen Banker an. Im Morgenmantel wird der per Heli in die Bank geflogen, findet in einer nicht abgeschlossenen Schublade Barschecks, wird zum Festival geflogen. Das ist nichts für schwache Nerven. Auftritt The Who um 5 Uhr morgens. Pete Townsend ist äußerst übellaunig, tritt ein Kameramann und dreht durch, als ein Politaktivist seinen Auftritt unterbricht. Es geht um John Sinclair, damals ein Riesenthema, gerade in Haft, weil er 2 Joints an 2 Undercover-Cops verkauft hat. Und er hat dafür 10 Jahre Gefängnis bekommen. Der Aktivist möchte eine Protestrede halten und Townsend schlägt ihn mit der Gitarre von der Bühne, obwohl er später sagt, dass er mit ihm einer Meinung ist. Da möchte ich nicht wissen, was Townsend macht, wenn er anderer Meinung ist. Noch viele Jahre später ist Townsend äußerst missmutig, wenn man ihn auf Woodstock anspricht.
Ich erinnere mich an jedes einzelne schreckliche Detail. Als ich abreiste, um auf diese Amerika-Tour zu gehen, wurde gerade meine Tochter geboren. Mittlerweile war sie 3 Monate alt geworden und ich wollte sie einfach sehen. Also wurde meine Frau mit dem Baby nach Woodstock eingeflogen. Am Konzertgelände sah ich Richie Havens, Sly and the Family Stone in einer Limousine voller Kokain. In jedem Kaffeebecher war auch LSD und Unmengen amerikanischer Hohlköpfe spazierten herum und schwärmten, oh, das ist so fantastisch. Ich hasste es und ich hatte Angst, meine Frau und mein Kind in die Hölle gebracht zu haben.
Überflüssig zu sagen, dass er die Gitarre am Ende natürlich auch noch zertrümmert hat. Hatte sich ja wohl mächtig was aufgestaut. Bei Jefferson Airplane mit Grace Slick ist es schon Sonntagmorgen um 8. Grace sagt, jetzt machen wir noch ein bisschen Morning Maniac Music, also Musik für die Morgenverrückten. Und davon gibt's ja genug in Woodstock.
Don't you want somebody to love? Don't you need somebody?
dritte Tag. Genauso wie an den beiden vorigen Tagen, Drogen sind frei verfügbar, der Zeitplan ist Makulatur und im Schlamm darf gebadet und gerutscht werden. Alle haben Spaß. Joe Cocker wird eingeflogen.
We flew over and, you know, I'm like, my God, you know, I couldn't believe.
Wir überflogen das Gelände voller Menschen, soweit das Auge reichte. Ich landete direkt hinter der Bühne. Nach einer Stunde spielten wir With a Little Help from My Friends. Das wurde dann Geschichte.
You know, and I really didn't think we were getting through. But we did A Little Help from My Friends, which of course is now history.
Was Cocker auslässt, was vor seinem Auftritt passiert. Ein Sanitäter erzählt, dass es nicht so aussieht, als könne Cocker auf die Bühne.
Joe Cocker trat so am Nachmittag um drei am Samstag auf. Und um Viertel nach zwei wurde er von zwei Rhodes zu uns hereingetragen. Hat einen schweren Spasmusanfall gehabt. 10 Minuten vor seinem Auftritt, er lag dann schon etwas ruhig, hat nur noch geröchelt, ja. Wankte er auf, wirklich so wie Frankenstein. I think I should go to stage. Dann sang er fast wie ein junger Gott.
Wie er sich fit gemacht hat? Keine Ahnung. Und ich will es besser auch nicht wissen. Cocker jedenfalls geht auf die Bühne und er hat das Gefühl, dass keiner es merkt. Aber er bekommt ja auch nur Teile mit.
The people were having such a good time out there. They almost didn't notice we got on stage. And we only had a 1 hour.
Mein herausragendster Eindruck von Woodstock ist, dass alle eine wirklich schöne Zeit erlebt haben. Den Leuten war es egal, wer nun gerade auf der Bühne stand. Komischerweise kann ich mich heute viel besser an alles erinnern, weil wir damals so derartig zugekifft waren. Wir haben Let's Get Stoned gespielt und das traf die Stimmung ja wohl direkt auf den Punkt. Na und dann kam natürlich das legendäre With a Little Help from My Friends. Und soweit ich weiß, kam danach dann der große Regen. Die Leute standen im Matsch und Jimi Hendrix hat Stars Spangled Banner gespielt, wahrscheinlich wieder mit der Gitarre auf dem Rücken.
Cocker zugedröhnt. Und genau, er hat nicht alles mitbekommen. Zwischen seinem Auftritt und dem von Jimi Hendrix liegen tatsächlich fast 18 Stunden. Cocker verpasst Milchbauer Jasker und eine 3-Stunden-Regenpause und Country McDonald mit seinem offiziellen Auftritt. Und auch 10 Years After mit ihrem legendären Auftritt. Aber dass es legendär ist, das wissen die Musiker da natürlich noch nicht, sagt auch Alvin Lee, der Gitarrist von 10 Years After.
No, not at all. In fact, really had any idea that history was being made.
Das Besondere war zunächst nur, dass es zahlenmäßig ein sehr großes Festival war. Ich habe mich aus dem offenen Helikopter herausgelehnt, da ich angeschnallt war. Es war ein sagenhaftes Bild, auf diese Menschenmassen herunterzublicken.
Der verrückte Hund, vermutlich auch zugekifft. Lee spielt auf einer roten Gibson ES-335 mit Peace-Zeichen. Die Gitarre wird sein Markenzeichen. Im Woodstock-Film kommt sie ganz groß raus. Bei seinem virtuosen, blitzschnellen Spiel bei I'm Going Home. Dem Manager von Blood, Sweat and Tears ist mittlerweile eingefallen, dass die Gage zu niedrig ist. Also fangen die Jungs mit More and More an und danach werden die Kameraleute von der Bühne verwiesen. Keine Filmrechte. Montagmorgen um 9, eigentlich nicht die richtige Zeit für ein Festivalkonzert. Auch eigentlich nicht die Zeit für Jimi Hendrix. Der Superstar kommt zuletzt. Und die meisten kriegen es schon gar nicht mehr mit. Sie sind schon weg. 40.000 sind nur noch da, also weniger als ein Zehntel des Publikums. Aber der Müll von 500.000 ist auf dem Riesengelände verteilt. Das bekommt jetzt auch Joe Cocker wieder mit. Hendrix spielt und beendet Woodstock am Montagmorgen um 11 mit der Nationalhymne auf seine Art. Er zerfetzt sie in einzelne Töne, versucht das Geräusch einschlagender Raketen zu treffen, das Sterben der amerikanischen Soldaten auszudrücken. Drei Tage chaotisches Festival, eine gigantische Kulisse mit Regen, Gewitter, Sturm, mit gleißender Sonne. 3 Tage mit viel Drogen und wenig Essen gehen zu Ende. Auch Körperhygiene wird überbewertet, wenn man doch im Schlamm baden kann. Wieso aber ist dieses Festival mit all seinen Macken zum Kult geworden? Aus einem Grund, der einem echten Hippie richtig sauer aufstoßen muss: Marketing. Es war von Anfang an klar, dass ein Film gedreht wird. Und der tingelt durch die Kinos seit 50 Jahren. Immer wieder gibt es Anlässe, dass kommunale Kinos ihn zeigen oder Open-Air-Kinos. Ich habe den Film irgendwann in den 70ern gesehen, noch bevor ich den Drang hatte, zu einem Festival zu gehen. Und diesen Drang habe ich dank dieses Films dann nie entwickelt. Mich hat der Film total ernüchtert und abgeschreckt, wenn es um Festivals geht. Was immer man verklärt sehen kann, geht nicht mehr, wenn man den Film gesehen hat. Das war eine Marketingsäule und natürlich die Musik von Woodstock auf Platte, später CD. Und zum 50. sind auch jede Menge Bücher auf dem Markt. Eins davon hat Michael Lang geschrieben, der Veranstalter. Zum 50. wollte er wieder ein Festival machen, hat aber, History repeats itself, keinen Ort gefunden, wo er das Festival machen darf. 4 Wochen vor dem Termin war er noch nicht nervös, er kennt das ja. Stand jetzt findet das Jubiläumsfestival nicht statt. Sehen wir Woodstock heute also durch die rosarote Brille? SWR1 Musikprofessor Markus Kleiner lässt sich zu einer gewagten These hinreißen.
Jeder wünscht sich irgendwie zurück in diese Zeit, nackt durch den Schlamm zu robben, ein großes Fest der Liebe, ein spontanes Fest der Liebe zu feiern mit Gleichgesinnten in einem großen Park mit Bands, die noch sehr jung waren.
Da kann ich jetzt aber mal nicht zustimmen. Schlammbad, da will nicht jeder dabei gewesen sein. Ich zum Beispiel nicht. Aber ich lasse gerne Woodstock auf dem Sockel stehen.
Das könnte man von Woodstock oder auch dieser Zeit lernen, dass man die Veränderung der Gesellschaft, ausgehend von der Jugend selbst, sehr, sehr ernst nehmen sollte und die Entscheidung über die Zukunft der Jugend, solange sie noch jugendlich ist, nicht in die Hände der Etablierten geben sollte.
Das genau ist das Vermächtnis von Woodstock und deswegen wird Woodstock nie alt. Also Woodstock, den Film als Unterrichtsstoff? Nein, weil alles, was vorgeschrieben ist, wird abgelehnt. Dann lieber das Interesse wecken an Woodstock, an den Idealen, an den politischen Ideen und vor allem daran, sie auszudrücken. Und vielleicht auch über die Musik. Die Songliste finden Sie wie immer auf der Musikseite von sv1.de oder auf Spotify. Und wir sind am Ende der Reise. Can you dig it? Kannst du es glauben? Woodstock-Slang. Vielen Dank, dass Sie mich heute begleitet haben. Und auch im Sinne der Woodstockler ist der Vulkanier und Musikkosmonauten groß. Lebe lang und in Frieden.
Barbara Scherers Musikkosmos. Immer sonntags eine neue Folge. Ein Podcast von SWR1 Baden-Württemberg.